I remember when I was writing my speech, I watched her 11-minute speech like 10 times. And eventually, so when I had to write mine that night, I remembered back and I said, well, I need to be passionate. I need to show people that I'm not a cute 11-year-old that they can hug and kiss. And that... and that I can deliver a message and... and get that reaction.
I have a dream that enough is enough. And that this should be a gun-free world. Period. Will you please repeat these words after me? Spread the word! Have you heard?
All across the nation.
Kobold 685, Jahresrückblick 2018. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 685. Kompott, den ich nicht wirklich an einem einzigen Tag aufgenommen habe, der dafür aber wieder mein Jahresrückblick auf das Jahr 2018 ist. Mein Jahresrückblick sagt auch schon, was es ist, nämlich nicht ein Rückblick, den irgendwer anders interessant findet, sondern da sind die Meldungen drin, die mich interessiert haben, wie zum Beispiel diverse Augenmeldungen. Gegliedert ist er ansonsten aber wie andere Podcasts, nämlich in drei Teile, wo ich jeweils 4 Monate betrachte und davon könnt ihr jetzt konkret hören. Teil 2, die Monate Mai bis August. Montag haben wir den 3. September und ja, eigentlich habe ich das hier schon 2-mal aufgenommen, nein, gar nicht, war 3-mal. Aber hey, es gibt da noch was, was ich hier noch gar nicht drin hatte und deswegen geht es im Mai los. Mit am 4. Mai Novičech, da hat nämlich der tschechische Präsident eingestanden, dass sein Land 2017 mit Novičoks rumgespielt hat, die nämlich auch selber hergestellt hat. Was ja vorher immer behauptet wurde, dass, wenn das Zeug irgendwo existieren würde, doch nur der Russe es gewesen sein könnte. Also spätestens in dem Augenblick war dann auch der Teil der Story schon mal voll für einen Eimer. Was ich hier gar nicht drin hatte, weil, weiß ich gar nicht, warum habe ich es eigentlich hier nicht reingeklebt, dass dann im Juni, meine ich, Juni muss es gewesen sein, dann in, Kaff nebenbei von Salisbury dann auch noch 2 Leute nochmal vergiftet worden wären. Und bei denen konnte dann auch keiner, also in Amersbury, da konnte dann auch keiner mehr das Märchen rausholen, der Russe wäre es gewesen. Was sie dann stattdessen an Lügenmärchen ausgepackt haben, war, ja, also der Russe, der den Skripal vergiftet hätte, der hätte dann aber irgendwie eine komplett verpackte und doch eingesetzte Flasche mit Novichok dann da irgendwie und das hätten die zwei gefunden und Aber ja. So, dann am 5. Mai ist InSight gestartet worden, nämlich eine NASA-Sonde zum Mars, die eigentlich schon vor 2 Jahren hätte geflogen sein sollen. Da gab es nur Probleme mit dem Vakuum an einer Stelle und weil sich das nicht mehr rechtzeitig reparieren ließ vor dem spätestmöglichen Zeitpunkt, wo man hätte starten wollen, haben sie dann sich mit der Reparatur lieber Zeit gelassen und dann eben jetzt dieses Jahr den Slot genommen. Dann IREN-Deal vom 8. Mai, der Trump, der verstößt gegen den Atomabrüstungsdeal mit dem Iran. So frei nach dem Motto, das Ding, was Obama halt gebastelt hatte, Iran verpflichtet sich, keine Atomwaffen zu basteln. Dafür gehen die Sanktionen weg. Hat der Trump gesagt, ja, es mag ja sein, dass die keine Atomwaffen basteln, aber ich breche den Vertrag jetzt trotzdem. So, die Botschaft, die dabei bei mir ankam, war, Verträge mit USA sind, auch wenn es nicht gemeinschaftliche Verträge sind, von Arsch. Die halten sich einfach nicht dran. Die halten sich nicht an Verträge. Ja, logische Konsequenz, wenn sie sich nicht an Verträge halten. Warum sollte sich irgendjemand noch an Verträge gebunden fühlen? So, dann am 11. Mai Falcon 9 Block 5 hat SpaceX das erste Mal gestartet. Einen Satelliten für Bangladesch. Das Spannende an den Block 5 Falcon 9 ist, das ist die Endausbaustufe von Falcon 9. Und die Dinger sind dafür ausgelegt, dass sie nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden können, die Unterstufen. Also irgendwas in der Größenordnung von 100 Flügen ist mir da mal begegnet. Das ist nicht total unbegrenzt, aber also sagen wir mal so, die Dinger, die möchtest du dann auch wieder runterbekommen. Weil da ist eine Menge Leistung drin, die man auch weiterverwenden kann. Dann am 14. Mai gab es E-Fail, eine Sicherheitslücke bei Mailprogrammen, die als kurzer Hype rumgereicht wurde. Weil wenn man es schaffte, eine verschlüsselte E-Mail in irgendwelches HTML-Gedöns einzupacken und nochmal an den Empfänger zu schicken, gab es E-Mail-Programme, die haben das Ding dann entschlüsselt und Teile davon dann auch an den Server geschickt, wenn das in HTML eingepackt war und der HTML gerendert hat, der E-Mail-Client. Ja, aber ein großer Hype ist da nicht draus geworden. So, dann US-Botschaft, 14. Mai zum 70. Jahrestag der Annexion Palästinas, wurde eine US-Botschaft in Jerusalem eröffnet, während das israelische Militär in derselben Zeit hunderte Palästinenser verletzt und mal so bummelig 50 getötet hat, die das Verbrechen begangen haben, sich auf ihrer Seite einer Grenze, der Grenze zu doll zu nähern. Sowas gab es hierzulande auch mal, nannte sich Mauerschützen und war moralisch nicht gern gesehen. Die Leute sind dann, glaube ich, vor Gericht gezerrt worden deswegen. Dass das mit israelischen Soldaten passieren würde, würde mich dann doch schwer wundern. So, Santa Fe, 18. Mai, eine Schießerei an einer High School in Texas mit 10 Opfern. Da hatte ich dann ja auch schon im Hinterkopf den Parkland-Effekt und habe da dann auch drauf geachtet, gibt es da jetzt auch eine große Medienschwappwelle? Nein, gab es nicht. Die sind, meine ich, sogar schon irgendwie in den nächsten paar Tagen aus den Medien verschwunden. Also international sowieso, aber auch die Medien aus USA, die ich zur Kenntnis genommen habe. Und zwar aus im Wesentlichen 2 Gründen. Grund 1, in Texas irgendwas gegen Waffen tun. Das kann man versuchen, ist aber nicht sonderlich erfolgswahrscheinlich. Und der nächste Grund ist, die Kids selber haben da auch nicht so gepusht. Was sie aber wohl gemacht haben, auch da gibt es Leute, die Aktionen betrieben haben. Sie haben sich mit den Parkland-Kids zusammengetan. Die haben geguckt, was können wir denn zusammen organisieren, um da irgendwie was Hübsches draus zu machen. Und sind dann auch bei diversen Road to Change-Veranstaltungen gemeinsam aufgetreten. Dann Nicht-Korea. Am 24. Mai hat der Trump mal eben das geplante Treffen mit dem koreanischen, also vor allem dem nordkoreanischen Staatschef abgesagt. Nachdem Nordkorea von einer Kriegsübung der Amis in Südkorea irgendwie nicht begeistert war. Trotzdem hat Nordkorea das Atomtestgelände gesprengt. Aber sagen wir mal so, mehr als diplomatisches Säbelklappern ist da nicht bei rumgekommen am Ende. Kommen wir noch zu. Dann am 25. Mai ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Also geltend tat sie eigentlich schon, aber dann kam eben auch der Wirkanteil, wo es dann halt richtig gekostet hätte, wenn man sich nicht dran gehalten hätte. Also im Wesentlichen ist sie da in Kraft getreten. In den Tagen vorher gab viel ist zumindest für Privatleute meist dadurch auf, dass ganz viele Newsletter-Versender nochmal um extra Erlaubnis gefragt haben, was, wenn sie vorher richtig um Erlaubnis gefragt hätten, völlig unnötig gewesen wäre. Und es gibt dann auch so Ausläufer wie: in der Apotheke durfte ich irgendwas unterschreiben, in der Arztpraxis durfte ich irgendwas unterschreiben. Ja, gut. Was macht man nicht alles, um auf der ganz sicheren Seite zu sein? Am 29. Mai fielen dann aus Apple iOS 11.4, WatchOS 4.3.1 und ich meine, nee, kein macOS. Kleinere und große Updates wurden da einfach mal so verfügbar. Also iOS 11.4 war ja vor allen Dingen der Schoolwork-Kram, Class-Kit-Dingsbums drinne. War jetzt nicht so der große Knall und hat mich nicht so dringend interessiert. Und es war auch kein gigantisch großes Update. Dann Zölle. Am 31. Mai kündigt USA an, Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU erhöhen zu wollen, weil... Fuck you. Und da war dann auch die Frage so, ja, wenn die einfach mal so Zölle erhöhen, dann darf man eigentlich... nach Welthandelsorganisationsregeln darf man sich dagegen wehren, indem man auch Zölle erhöht. So, aber das ist ja der Ami, das ist ja unser Freund, deswegen machen wir das nicht so doll, wie wir eigentlich dürfen würden. Und also die Konsequenz ist, ja, keine Ahnung, was die Konsequenz davon eigentlich ist. So, am 1. Juni, wir kommen jetzt also im Juni an, am 1. Juni kam dann macOS 10.13.5 raus. Das zu iOS 11.4 passende Betriebssystem-Update mit dem Security-Content war da teilweise identisch, weswegen dann auch da der Security-Content erst einsehbar wurde. Dann gab es MicroHub am 4. Juni. Microsoft verkündet den Kauf von GitHub. Und ganz vielen Firmen fällt auf, wie weit sie sich eigentlich auf Infrastruktur verlassen haben, die ihnen nicht gehört. Und dass es vielleicht eine blöde Idee wäre, wenn da Microsoft Einblick in alles, was sie da gespeichert haben, nehmen könnte. Mag ja gerne sein, dass Microsoft doppelt schwört, dass sie das bestimmt nicht missbrauchen würden. Ob man Microsoft glauben kann, ist dann die nächste spannende Frage. Dann gab es die WWDC am 4. Juni. Apple kündigt an iOS 12, WatchOS 5, tvOS 11, macOS 10.14 mit dem Namen Mojave. Hardware gab es aber keine. Was insofern nicht überraschend war, als Hardware bei WWDCs ja eigentlich bis auf 2017 jetzt schon länger nicht mehr der Fall gewesen ist. Insofern, ja, es wäre eher überraschend gewesen, wenn sie da wieder Hardware untergebracht hätten. So, dann ist am 6. Juni eine Soyuz mit einer Amerikanerin, einem Russen und einem Deutschen zur ISS gestartet. Und eine Meldung war es dann hier zu Medien, vor allen Dingen deswegen, weil der Deutsche, der Herr Gerst, der Astro-Alex mal wieder zur ISS geflogen ist. Ansonsten wäre das ja überhaupt gar keine Meldung wert gewesen. Aber ja. Dann am 10. Juni gab es G7, das endete mit einem Schrieb. Und der Trampel hat dann auf dem Weg von da aus dem Flugzeug rumgepöbelt, dass er das aber nicht wollen würde, weil der Trudeau/Kanada irgendwie blöd zu ihm gewesen wäre. Weil der Trudeau darauf hingewiesen hat in der Rede, dass der Trampel sich ja irgendwie kleinkindisch verhält und noch nicht mal mehr in der Wortwahl. So, ja, das ist aber nicht so richtig fair, was hier abgeht. Und der Trampel also, ich mache keine Deals mehr mit euch. Ob das Gepöbel bei Twitter vom Trampel dann auch tatsächlich Auswirkungen auf ein Abschiedspapier, was ja sowieso irgendwie, wie viel Hand und Fuß ist eigentlich an so einem Papier dran, ne, hatte, weiß ich gar nicht. Kann auch sein, dass das genau null Auswirkungen hatte, dass der Trampel sich dann mal auf Twitter erbrochen hat. So, Trump-Kim. Am 12. Juni haben sich nämlich der Trampel und Kim Jong-un dann doch getroffen, nämlich in Singapur, und haben da irgendwie ein Papier unterschrieben, in dem im Wesentlichen drin stand, ja, Nordkorea würde sich verpflichten, irgendwas zu denuklearisieren. Ob sie sich dran halten, da gibt es zumindest Wortmeldungen von der IAEO, die sinngemäß sagen, nein. Und es gab auch vorher Beobachter, die gesagt haben, naja, also wenn Nordkorea sagt, irgendwas denuklearisieren, dann meinen die vor allen Dingen die Atombomben, die die Amis Südkorea bereitgestellt haben, da weg. Fangt ihr doch mal an, ihr habt ein paar mehr. So, oder anders ausgedrückt, ob da jetzt irgendwie ernsthaft was draus geworden ist. Also es sieht verdächtig danach aus, Nordkorea hielte sich nur sehr begrenzt an die Verträge. Gut, sie machen keine Atomwaffentests. Ja, nachdem ihr Atomtestgelände allerdings sowieso instabil gewesen ist und sie es ja zerstört hatten, hätten sie also, oder müssten sie, wenn sie neu testen wollen, sowieso erstmal wieder was aufbauen. Ja gut, was sie auch nicht machen, ist mit irgendwelchen ballistischen Raketen irgendwo drüber fliegen. Und zu zeigen, ja, also wenn wir da jetzt einen Atomsprengkopf drauf hätten, von dem sie ja wissen, dass wir ihn haben, dann könnten wir aber böse Dinge tun damit. So, insofern, ja. Männerknast. Am 15. Juni Trumps Wahlkampfchef Manafort wurde in den Knast geschickt, weil der hätte wohl versucht, in dem gegen ihn zu dem Zeitpunkt noch laufenden Verfahren Zeugen zu beeinflussen. Und das fanden irgendwie die Richter nur sehr begrenzt geil. Und haben dann gesagt, so, weißt du was, Kerl, ab in den Knast und denk mal drüber nach. So, ja, kann man machen, die Nummer. Dass der Manafort mit zu den Leuten gehörte, die bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen was von Lockhart abgebrüllt haben, ich hab das so im Hinterkopf. Mag sein, dass er das nicht gewesen ist persönlich, aber ich habe es so im Hinterkopf. So, dann gab es die Kindernierung am 20. Juni. Der Trump will dann nämlich doch mal aufhören, Kinder von Einwanderern zu trennen und in Käfige zu sperren. Weil auch in der Trump-Regierung ist aufgefallen, dass es nicht so richtig geil rüberkommt, wenn man Kinder von ihren Eltern trennt und in Käfige sperrt. Also genau genommen, Kinder in Käfige sperren, das ist optisch mal immer eine ganz beschissene Idee. Und also da haben sie ja dann auch keine richtig geile Begründung für gehabt. Und der Trump vorher immer so, ja, aber ich kann da doch nichts machen. Das müssen doch die Demokraten machen. Das steht doch so im Gesetz. Wenn es so im Gesetz drinne stünde, das haben aber noch nie Regierungen so umgesetzt. Und wenn einem Gesetz etwas hätte geändert werden müssen, ihnen ist schon klar, wer die Mehrheit in beiden Kammern im Parlament aktuell gerade innehat. Nicht die Demokraten. So, dann gab es am 23. Juni eine Wahl in der Türkei. Der Erdogan wurde zum Sultan gewählt. Seine Partei erhält die Parlamentsmehrheit. Also genau genommen wurde er zum Präsidenten gewählt. Aber mit dieser Wahl oder mit der nächsten Wahl nach der Volksabstimmung über Präsidialsystem würde erst das Präsidialsystem in Kraft treten. Und damit ist er hier dann zum Präsidialpräsidenten geworden und eben nicht mehr zum Präsidenten, wie es vorher in der Türkei üblich war. So, dass er die zunehmende Macht dafür nutzen würde, irgendwas Gutes fürs Volk zu tun, wäre mir zumindest medial nicht begegnet. Aber hey. Dann am 26. Juni gab es eine Bannerlaubnis der US Subprime Court, erlaubt nämlich Trumps Moslemverbot. Im Wesentlichen wahrscheinlich deswegen, weil in dem Ding drinne steht ja auch irgendwas von Nordkorea und ich meine irgendein lateinamerikanisches Land, Venezuela? Fragezeichen. Das ist ja gar kein Moslemverbot, weil es ja auch zwei Länder gibt, die nicht mehrheitlich muslimisch sind. Ja, nee, passt schon. Dann Annapolis am 28. Juni eine Schießerei in einer Zeitungsredaktion. 5 Tote und der Täter war der Redaktion und wohl auch der Polizei vorher mal wieder bekannt. Ja gut, da habe ich dann nicht auf einen Parkline-Effekt gewartet, weil die sind alt genug gewesen, die Opfer, dass die nicht mit einem Parkline-Effekt rumfliegen können. Next war dann ob des Kalenderdatums am 29. Juni 10 Jahre Schand, weil zu dem Zeitpunkt vor genau 10 Jahren war die Schand-OP die letzte ihrer Art bisher. Und am 29. Juni CRS-15, SpaceX startet die letzte Block 4 Falcon 9 zur ISS, maße ich mal Mut, und hat sich dann aber auch nicht besonders drum bemüht, die Unterstufe noch wieder einzusammeln, weil das war ja schon deren zweiter Flug. Und die Dinger schaffen ja nur 2 Flüge. Die Dinger schaffen ja nicht mehr. So, insofern, ja, machen wir den Juni zu und kommen im Juli an. Der Juli geht mit dem Fiktionstritt los. Nämlich am 1. Juli hat der Seehofer seinen Rücktritt von Minister- und Parteihorstamt angekündigt, tritt dann aber später doch davon zurück. Warum Fiktionstritt? Naja, weil es ging da mal wieder darum, die bösen Ausländer am Eintreten in Deutschland hindern zu können, indem man bei den 3 Grenzkontrollpunkten, bei denen überhaupt nur kontrolliert wird, zwischen Österreich und Bayern, so tut, als wäre jemand, der gerade in Deutschland einreisen will, noch gar nicht eingereist. Und man kontrolliert den dann so, als wäre er gar nicht da. Also Fiktion der Nicht-Einreise heißt da der juristische Begriff. Was gleichzeitig putzig und irgendwie scary ist. putzig insofern, als, also wenn der nicht eingereist ist, welches Recht haben Sie dann, den zu kontrollieren als deutscher Beamter? Der ist doch gar nicht eingereist. Auf der anderen Seite, wenn er nicht eingereist ist und Sie ihn nicht kontrollieren können, dann kann er ja einreisen, aber dann ist er ja eingereist. Also, ja. Also da gab es die Fiktion des Rücktritts von Pöbelhofer und ich hatte so die leise Hoffnung, na, dann wird es ja vielleicht mal ein bisschen besser, aber nein. Er ist von dem dann halt wieder zurückgetreten, mutmaßlich nachdem irgendwelche CSU-Oberen ihn bekniet haben, doch noch da zu bleiben, weil sie den Seehofer nämlich als den Schuldigen brauchen, mit dem sie dann begründen, warum die CSU bei der Landtagswahl im Oktober so ablust. So, dann genau, am 5. Juli hat die SPD beim CSU-Krampf mitgemacht und sich auf ein Transit-Verfahren geeinigt, was aber putzig benannt ist, denn Trans-Ire durchgehen ist nun gerade nicht beabsichtigt mit dem Verfahren, sondern Redit-Verfahren würde viel besser passen. Und zwar, also genau genommen geht es darum, dass eben bei den drei Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich so getan werden kann, als wäre das wie an einem Flughafen, wo man sich ja eigentlich auch schon auf dem Staatsgebiet, auf dem Gebiet des Ankunftsflughafens aufhält. Aber man kann dann eben, wenn die Kontrollen länger dauern, dann doch nochmal ein bisschen da einbehalten werden. Ja, so, dann am 9. Juli entfielen Apple iOS 11.4.1 und WatchOS 4.3.2 ein Bugfix für eine Reihe von Fehlern, die mich aber nicht betroffen haben. Von daher passt schon. Am 11. Juli gab es das NS-Urteil, Urteile im NSU-Prozess. Wie nicht anders zu erwarten, lebenslange Haft für die Chilpe, die anderen kriegen weniger harte Strafen. Ein bekennender Nazi durfte dann sogar unter Jubel von anwesenden Nazis aus dem Knast, weil die Strafe gering genug war, dass er nicht sofort hätte da bleiben müssen. Der durfte, beziehungsweise bei dem wurde Jubel hingenommen, als hingegen ein Vater eines der Opfer hörbar seinen Unmut verkündete, gab es da wohl eine Zurechtweisung vom Richter. Ja, Nein, wir haben kein rechtes Terrorproblem in diesem Land. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Am 13. Juli war dann der Trump in Kleinbritannien und die Bevölkerung hat ein bisschen größer protestiert. Inklusive dem aufgeblasenen Ballon-Dingsbums. Baby-Trump als Aufblasballon. Aber ja. Am 18. Juli gab es BFF Geets. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich geurteilt, dass die Rundfunkgebühr für Wohnungen in Ordnung ist. Und eben nicht mehr wie vorher noch. Wenn man ein Gerät besitzt, was theoretisch in der Lage wäre, Rundfunk zu empfangen, dann ist man zahlungsverpflichtet. Nein, jetzt ist man auch zahlungsverpflichtet, wenn man nur eine Wohnung besitzt, weil heutzutage hat quasi jeder ein Gerät. Einziger Haken ist, ja, wenn man aber mehr als eine Wohnung, also eine Zweitwohnung im Wesentlichen hat, dann ist man ja trotzdem nicht verpflichtet oder dann kann man ja trotzdem nicht physisch an zwei Orten gleichzeitig öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumieren. Und entsprechend haben die Bundesverfassungsrichter gesagt, also da muss der Gesetzgeber jetzt noch eine Regelung finden, dass man als Zweitwohnungseigentümer, nein, Besitzer, ach wie auch immer, wenn man eine Zweitwohnung hat, da dann eben sich befreien lassen kann für eine. So, am 19. Juli war mal wieder Fundus beidseitig, da habe ich also wohlig 75 Minuten in der Augenarztpraxis verbracht für eine luschige Druckmessung, 14 und 14, und Fundus beidseitig, immerhin okay. Da war dann der Haken hinterher nur, dass ich aus dem Rezept nur eine Ampulle bekommen habe und den Termin wollten sie mir auch erst im August in die Hand drücken. Was dann den riesengroßen Vorteil hatte, dass ich Anfang August sowieso nochmal in der Augenarztpraxis auflaufen durfte und mir das Rezept dann noch ein zweites Mal ausstellen lassen durfte. Aber ja, am 24. Juli war dann das Fixierteil, da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Fixierung von Psychiatriepatienten geht nur ganz kurz, okay. Wenn es länger dauern soll, muss ein Richter es anordnen, gegebenenfalls auch eben hinterher. Das klingt mir erstmal nach einem, ja, also im Prinzip haben sie recht, aber ob es praktisch so gelebt werden wird, habe ich leise Zweifel dran. Ich gehe mal davon aus, dass es praktisch eher so gelebt werden wird, dass dann hinterher irgendwo immer nur Papier auf irgendwelchen Richterschreibtischen sich stapelt. Aber gut. So, am 31. Juli war Payfall, und zwar hat bei der Verkündung der Quartalszahlen Apples CEO Tim Cook erwähnt, dass Apple Pay irgendwann im Herbst in Deutschland ankommen würde. Danach schwappten dann recht schnell Meldungen durch die hiesige Medienlandschaft, welche Banken denn schon in welcher Form reagiert hätten. Also die üblichen Verdächtigen, N26 und Co. haben gesagt, ja, bei uns gibt's das. Deutsche Bank hat das wohl auch argumentiert, für die Pestbank allerdings nicht. Und die Spaßkassen so, nee, mach doch NFC offen, dass wir selber irgendwelche Apps machen können. Und Apple so, das ist so lächerlich, da reagieren wir noch nicht mal drauf. Aber ja, so. Juli fertig, machen wir den Juli zu und den August auf. Da ging es los mit der ersten von drei Wandsklagen, nämlich am 7. August hat früher Fürbote Digital Courage eine Klage gegen die Bundeswanze beim Bundesverfassungsgericht eingeworfen. Die zweite Klage war dann irgendwie die FDP, wieder mit Hirsch und Baum und Leuthäuser Schnarrenberger. Und die dritte Klage ist vom Gesellschaft für Freiheitsrechte, alle eingereicht worden bis zum, ich meine, 24. August, 25. August, irgendwie sowas. Da Ende August, weil Ende August vor einem Jahr ist das Gesetz offiziell in Kraft getreten und im ersten Jahr nach Inkrafttreten eines Gesetzes sind ja die Anforderungen für Zulassung zu so einer Klage niedriger und von daher hatten die da alle gesteigertes Interesse, da dann was einzuwerfen. So, am 12. August gab es dann den Parker-Start. NASA startet nämlich Parker Solar Probe, eine Sonde, die die Sonne aus der Nähe untersuchen soll und dafür, was war das, 7 Flybys bei Venus vorher noch hinlegt, weil sie halt eine größere Menge Bewegungsenergie über hat, die erst noch weg muss, bevor man dann sich der Sonne nähern kann. Dann am 14. August fuhr in London beim Parlament ein Auto Personen an. Keine Toten, wurde uns trotzdem als Terror verkauft. Das macht besonders Sinn, wenn man danach dann die Genua-Brücke vom 14. August kennt. Da ist nämlich in Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt, mehr als 40 Tote und wurde nicht weiter als Terror behandelt. Weil, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass das eine Ding, wo einer mit dem Auto fährt und niemanden umbringt, nicht Terror ist und das andere Ding, wo irgendwelche Leute sich bereichern an, hey, wir können bei der Brücke ein paar Cent sparen. Und dann kommen da 40 Leute um. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass das Terror sein könnte? So, dann am 15. August habe ich einen Brief bekommen von O2, die nämlich meinen Festnetzvertrag kündigen, weil sie ADSL loswerden wollen. Da habe ich dann direkt angerufen und dann in Erfahrung gebracht. Also das Angebot, was sie mir da machen können, ist so, ja, also so ein Wilhelm Tell, 100 Down 40 Abvertrag, kommt von Wilhelm Tell, ein Techniker, am 5. September. Für mich liegt das noch in der Zukunft und seit ich das Ding hier habe, mache ich mich die ganze Zeit fertig, was denn alles schiefgehen kann. Aber ja. So, dann am 21. August war ein schlechter Tag für Trump. Da gab es nämlich erstmal den Cohen-Deal. Trumps Anwalt Cohen, also früherer Anwalt Cohen, gestand nämlich ein, Gesetze gebrochen zu haben, und zwar im Auftrag von Trump. Was ja dann effektiv heißt, dass Trump dann Gesetzesbrüche beauftragt hätte. Kreisch. Und das wiederum ist halt, wie gesagt, nicht so richtig gut für den Trump. Gut, der wird dadurch jetzt noch nicht gleich vor Gericht gezerrt werden können. Da sind die Hürden noch ein bisschen höher, aber ja. Und auch am 21. August gab es das Manafort-Urteil, weil Paul Manafort wurde von einer Jury für schuldig in 8 Klagepunkten gesprochen. Die 10 anderen Klagepunkte, in denen sie sich nicht einigen konnten, stehen dann noch zur Verfügung für ein weiteres Verfahren. Was dann gegebenenfalls nochmal irgendwo dann vom Zaun gebrochen wird. Dann gab es einen Reali-Teil am 23. August, und zwar die frühere NSA-Angestellte Reality Winner wurde zu 63 Monaten Knast verurteilt für das eine Dokument, was sie ja rausgelassen hätte in Richtung The Intercept, in dem im Wesentlichen drinne stand, dass US-Wahlcomputer hackbar sind. Weil da konnte ja nur die NSA drauf kommen. Dass in der Zwischenzeit die Müllerschen Untersuchungen ein ähnliches Dokument mit übrigens Wahlcomputer sind nicht sicher rausgelassen haben. Das ist Futsal und bitte gucken Sie nicht so genau hin. Aber ja, Gerechtigkeit. Because Freedom. So, dann gab es am 24. August den McCain. John McCain ist verstorben, nachdem er kurz vorher noch als Meldung aufschlug, dass er jetzt die Krebsbehandlung abgebrochen hätte. War es dann auch nicht mehr wirklich dolle überraschend. Was so ein bisschen überraschend ist, wie doll der bejubelt wird überall. Was für ein großartiger Held er denn wäre und wie fehlerfrei er gewesen wäre. Ich finde, der hatte mehr als genug Fehler, aber gut. So, dann am 26. August gab es bei einer E-Sportveranstaltung in Florida eine Geschichte, dass einer, der wohl nicht gewonnen hätte, da irgendwie um sich geballert hätte und drei Teilnehmer getötet und sich selbst. Nein, zwei Teilnehmer und sich selbst. Also insgesamt drei Tote. Da rechne ich jetzt nicht mehr mit einem Parkland-Effekt. Weil der hätte dann inzwischen schon mal angefangen haben dürfen. Und was ich hier noch reingeklebt habe, ich meine, am 26. August gab es in Chemnitz im Dunstkreis eines Stadtfestes, kam es wohl zu einer Tötung zum Nachteil einer Person. Und die Täter wären zwei Nichtdeutsche, mutmaßlich. Und da hat es dann gar nicht lange gedauert, bis dann irgendwie eine Reihe Nazis sich zusammengefunden hat und Pöbel demonstriert hat. Trauermärsche, indem sie Leuten die Ärsche zeigen, Veranstaltungen, bei denen rechtsterroristische Terrorpropaganda verbreitet wird. Allerspätestens bei einem Hitlergruß dürfte eigentlich auch der Polizei selber auffallen, dass das mit rechtskonform nicht mehr so ganz hinkommt. Aber die sächsische Polizei ist da nicht so schnell. So, und in dem Kontext kommt dann eben jetzt auch gerade die Debatte auf, so ja, haben wir eigentlich ein rechtes Problem? Ich habe ja so den Verdacht schon seit Jahren, dass wir ein rechtes Terrorproblem in diesem Land haben, aber das bin ja nur ich. So. Und dann kommen wir in der Musik an. Schnauzer. In der Musik hätte ich PS22 von 2018 den Graduation-Titel Whatever It Takes Believer in 3 Minuten 47 hingeworfen. Und danach gibt es dann etwas über 30 Minuten an Outros. Nämlich You Might Not See Them on TV, Naomi zu Santa Fe, This Would Happen Eventually, Brie Butler, eine von den Aktivistinnen, die aus Santa Fe danach in der Öffentlichkeit aufgeschlagen ist, Naomi at Teen Vogue, Jimmy Fallons Graduation Speech, vom 12. Juli der Feldenkirchen zum Seehofer-Ausfall und zum Schluss Trevor Noah Destroys Civility Debate. Weil, Civility braucht ihr nicht fordern. So, genau. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet. Wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 685 Teil 2 einstelltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
the momentum from the march definitely is, it seems like it's died down because it's not in the national media every day, it's not fed to everybody at every second, but we kind of like it that way.
Just because you don't see one of us on TV for a day doesn't mean that we're not out there perpetuating the conversation with countless individuals. We're trying to do with gun policy like Trump did with immigration, where he made it a daily conversation for all politicians and people.
We want to make sure that we're connecting with communities all over, that we're being the grassroots movement that we intend to be, that we can meet with high schoolers in Montana or college students in Wyoming, that we can just speak to anybody and everybody about these issues because this affects everybody. We need to make sure that we're speaking with the people instead of to the people, because so many times that any of these movements begin, people become talking heads on CNN or MSNBC or Fox News. It's just that all these people just become less of people and more pseudo-celebrities. And we need to make sure that we're actually speaking to every man, woman, and child that faces this issue, which, sadly, that is every man, woman, and child in this country.
Last Wednesday, I was in Ocala with a rally of about 150 high school students. A place that is seen as a really conservative town was having an extensive conversation about gun policy. Some people stopped to actually have a conversation. I talked to so many people that didn't see eye to eye on this issue, came up to me and said, "You're trying to take away our guns, you're trying to get rid of the Second Amendment." And I'm like, "That is not true. Here are the five things that we believe in." And every single person I talked to, even people with like Confederate flags on their trucks and guns in their trucks, just looked at me and said, like, "I am fully with your entire platform." And so if people who are not supposed to agree with us agree with us, then who's actually standing in our way? Over 200 representatives do not have a published stance in regards to how they feel about gun policy. And so we need to know, where do these people stand? We have to draw a line in the sand. Are you for your position and for power, or are you for saving people's lives? Everyone that is an elected official is a public servant. They serve the public. You need to be able to keep them accountable for these terrible decisions or the lack of decisions that they've been making in regards to saving people's lives.
We need to make sure that people show up to the polls, that people do vote, because the youth in this country, first-time voters up to the age of 29, it's about a 1 in 5 turnout rate. If we got that number from 1 to 3, if we got 3 out of 5 young people to vote in any election, we would sway any election from here until the day we die.
To our politicians, to our lawmakers, look what happened again, because you are not choosing to take action. The fact that I had such a numb reaction to this is terrifying. As much as people have been talking about it, saying that we need to change these laws, nothing has really happened. Politicians are still taking money from the NRA. Me, as an Alexandria, Virginia student, I am worth 10 cents. That has not changed. Is the norm here. This is so mundane to us, and it shouldn't be. This should be a huge tragedy. We should have had one school shooting, and it should have been over. It's like, look at what's happening to our youth. As a student, living in a world where somebody can go buy a gun down the street and bring it to my school and kill us is a terrifying thought. The fact that it's happened to other children and how their innocence has been stripped away. They've been forced to become more mature and older than they should be. I am 11 and I shouldn't be sitting here discussing my own life with you. I should be playing soccer and on the field with my friends.
Was there a part of you that was like, this isn't real, this would not happen in my school?
No, there wasn't.
Why so?
It's been happening everywhere. I've always kind of felt like eventually it was going to happen here too. So, I don't know. I wasn't surprised, I was just scared.
Santa Fe is a very, very conservative town. Gun reform there is a very different word than it is in Parkland. And I think it's really a misunderstanding and a miscommunication, because from what I've seen, we're talking the same things. We're just not communicating in the same way. I don't think that people understand, just because I attended the March for Our Lives rally in March doesn't mean that I want the government to come and take everybody's ARs. That's not how I'm thinking. I'm a strong supporter of the Second Amendment. I've grown up with guns, and that's okay with me. I just feel like people need to be held more accountable for their guns and be more responsible with them. The main two are a mandatory lockup of guns, so mandatory gun safes or trigger locks that other people in the household other than the gun owner do not know the password or have keys to, as well as background checks and mental health evaluations, not only on gun owners but also on family members. We don't want the media here. They don't want the media here at all, because they don't want the same thing to happen that happened with the Parkland kids. They don't want the March for Our Lives. They don't want the big national rally behind it. They just want some change, especially change that can be made on a local level, and that's it. So the legislation for mandatory lockups isn't going to be passed by August when we go back to school, but metal detectors could be installed by August when we go back to school, and a therapist could be placed in our school by the time in August when we go back to school. And then even farther than just gun reform, there's also the mental health research and studies that can be taken. So it's a step, it's steps, and all three need to be fought for. But I think what people are missing is that Santa Fe is right now handling with the now and then moving on to the future. Even though we have this pushback and he is a member of the NRA and all these things, there still is ears. I mean, we're going to see if it ends up being, if there's changes made soon, but at this moment, I felt heard while I was there, at least. We talked with them about how, what we wanted to do to get involved, what we wanted to do to make a change in our, you know, our stances, and honestly, we talked with them about everything from the Powder Puff game the night before to what we wanted to do. It was kind of just a sit down and discuss with survivors as well as people who know, who have had experience with what we want to do going forward. We're not giving up. I mean, this fight has been going on for months now, and it's not stopping. It's not happening. I think if we keep going, then we can do it. Definitely we can do it.
Wow, it has been an incredible day. How are you all doing out there? You all good? Because I'm the last speaker of the day, and I wanted to make sure you're all still with me. We good? Thanks for being here. And thank you to Teen Vogue for having me today. It has been such an amazing experience. Seeing folks here makes me even more passionate about the work. Simone Sanders, Amanda Stenberg, DeRay McKesson, and so many others. And tomorrow? Well, I know I'm excited for tomorrow's lineup, too. But really, the summit isn't about the speakers. It's about you all, the folks in this room who refuse to embrace the status quo, who follow their passion every day, who think so far outside of the box isn't even square anymore. I know all of you identify. You are here this weekend because you, too, are passionate about making a change. Now, I want you to raise your hand if you're passionate about being the change you want to see in the world. Mm-hmm. Now raise your other hand if you plan to do the work that needs to be done. Mm-hmm. Now give me a couple fist pumps if you're motivated. Everybody, I should see everybody pumping those fists. You too, ma'am. Now some of you might be asking yourselves, what is this 11-year-old girl going to say to me about following my passion? What could she possibly know about how to contribute? This is what I know. I know, success looks like you. As long as you have made even the smallest difference, you have been successful. But don't let me or anyone else define your success. You decide. What is it that you want to do? Start a movement? Give a speech? Have a conversation on a topic passionate to you with a family member or a colleague? You have with any one of these things, you have contributed. You have been successful. You have made a difference. I think I might have always had a clue, but this year has been a woke moment for me and so many others. After the high school shooting at Marjory Stoneman Douglas, students around the world rallied, spoke out, attended and organized town halls, die-ins, and have been great leaders, greater than so many elected officials. You all know who I mean. The March for Our Lives was indeed a march for our lives. And yet we still need to march for universal gun reform. You wouldn't think it would take Parkland for the media to finally recognize the importance of the gun violence epidemic in this country. For decades, students and young people in inner city communities have marched to end gun violence, for action to change the narrative they rallied in their communities. We need to acknowledge that the fight started well before the Parkland shooting, that it doesn't only matter when violence occurs to an upper middle class white community. The kids know this. The Parkland kids know this too, and it's about time the adults figured it out. I believe in common sense gun regulation, universal background checks, age restrictions on gun purchases, banning bump stocks, and modifications that make semi-automatic rifles fully automatic. This isn't taking away folks' guns. It's simply common sense. I believe in early intervention in schools and making sure folks with mental health issues don't have access to guns. Some people believe more school security will solve our problem, adding more police officers, metal detectors, dogs, arming teachers. There might be some role for these types of precautions outside of school. However, for people of color, women of color, who are 9 times more likely to be disciplined than their white counterparts, this militarization of our students is dangerous. For the ever-growing school-to-prison pipeline, adding police to schools feeds a significant problem that is prolific in our schools already. If we believe our students are criminals deserving of searches and suspect for just entering school, many kids will think they are bad. It is a self-fulfilling and dangerous prophecy. I am not willing to believe it is the only way to fix this epidemic. Gun violence knows no race, it knows no societal class, and no geographic area. It also knows no sympathy. But we all know the solutions. I wasn't asked to speak at the march because of my interest in gun regulation, and while it is important to me, it isn't my first passion. I stood on the Mall, March 24th, to give voice to Cortland Arrington and to all women of color who are killed by gun violence. I stand every day for the worth of girls and women of color, and it is my passion to get the recognition for women and girls of color that they so richly deserve from the media. It is so important to me that black girls know our worth, know that we have to respect and believe in ourselves before we can expect any respect from or give respect to others, that we can believe in us, that our skin was not simply kissed by the sun, it was cherished, that our melanin is gold, and that we are indeed magical. Just look at Channing Dungry. You might have noticed her use of black magic this week. Listen, as a brown girl, you grow up seeing police brutality, ruthless murders, domestic violence, and discrimination, all against people who look like you. You see your cultural history labeled as fads or appropriated by others. Your cornrows are unprofessional, but on a white girl's head, they're trendy. You're hypersexualized or made out to be angry, and no matter how successful you are, how poised and sophisticated, you are still compared to an ape by the ugly racist with the very popular television show. Bye, Felicia. Growing up, learning black culture is cool, but black people are not. I look around this room and I know that we are a visual representation of how strong we truly are, and how when we rise, we inspire the world. But as strong as we are, as determined to change gun laws as we are, and as interesting as this summit might have been, we will not bring about change until we stand together and take action. As Kelly Clarkson recently said at the Billboard Awards, no more moments of silence. It's time for a moment of action. We need to stand in our passion and lead. Do not leave here today thinking because you are attending this summit, you have done something. You haven't. And by being here, really, neither have I. Together, we need to bring upon change. Personally, I am partnering with DoSomething.org to encourage our youth to register to vote. If you're not yet registered to vote, I need you to text Naomi, that is N-A-O-M-I, to 38383 to register to vote. It will take you 2 minutes, and you will be a part of the change we all want to see by exercising your vote, your right to vote. Even if you are just 17 or younger, you can pre-register. I hope to be invited next year and receive reports on how all of you have been active, politically or not, but somehow contributing to this great youth movement. As Generation Z rises to the occasion, the world will know how strong we are, how we can see and do what adults cannot, how we can use social media to spread our message and thrive. Perhaps you will support politicians who believe in your passions, or you have begun a drive of some sort. You have spoken out or just have had a conversation. Together, we can make a difference in our midterm elections, or really you all likely, because I'm indeed only 11, but all of us in our voices and actions. For the next days, please take inspiration from folks like Emma Gonzalez, Jackie Corin, Sarah Chadwick, Haven Coleman, and so many more. Thank you for being here with me this evening. I know I look forward to standing with you, to rising with you as we fight against gun violence, institutional racism, standing for Me Too and feminism, for LGBTQ plus rights, Happy Pride Month. We will rise together. So I'll ask you one more time as I close this evening and you go about your night, will you rise with me too? Will you turn up? Tell me, what are you going to do? Turn up. Tell me a little louder. Great. Now let's do that. Thank you.
To Marjorie Stoneman Douglas High School, class of 2018. I am honored to be here today. When you think of commencement speakers, you think of people who are inspirational, people who are eloquent, people who have changed the world. When you think of high school students, you think of people who are a little immature, slightly awkward, still learning to be an adult. Welcome to Opposite Day. Today you're graduating from high school. You should feel incredibly proud of yourselves, but that doesn't mean you should rest on your laurels. Or your Yannies. Some of you will grow up to hear Yannies, some of you will grow up to hear Laurel, but the most important thing to know is that neither of these things will matter by the end of the summer. Here's what will matter. You, the class of 2018, will have graduated, and you won't be classmates anymore. You'll be adults who Facebook search each other at 2 a.m. for the next 10 years. But more important than that, you'll be out in the real world. So before you go, I wanted to share a few thoughts with you, not advice necessarily, just a few things I've learned that helped me along the way. First thing is this. When something feels hard, remember that it gets better. Choose to move forward. Don't let anything stop you. I met many of you early this year at the March for Our Lives in Washington, D.C. It was an amazing day. Thank you for your courage and your bravery, and for giving amazing speeches I could never possibly live up to. My wife and I brought our two little girls because we wanted them to see what hope and light looks like. And as I was standing there watching you guys in awe, I was lucky enough to stand with a lot of your teachers. And let me tell you something, your teachers are so proud of you. Really, they were like, I taught him, I taught them history. And now you're making history. It's pretty cool. And that's just a few of you I was able to meet. I can only imagine what the rest of this class is accomplishing and will be able to accomplish. And your teachers, everyone, they're all so proud of you. My teachers weren't really proud of me like that. I wasn't really the best student. I wouldn't say I was dumb. I just had other strengths. I didn't always feel like studying, so I had to go to summer school. And my mom and dad were like, look at you, Mr. Smart Guy, huh? Now you're going to go to summer school, huh? How's that make you feel? Huh? You ruin your whole summer now? And it made me feel awful. I went to my bedroom, I cried. But here's the thing. I got up in the morning, went to summer school, and I met 15 versions of myself. Everyone was funny, slightly dumb, and I loved it. I loved summer school. It was fantastic. I met my people. Comedy camp.
humor, people. Comedy.
So my point is, and a lot of you already know this, but every bad experience can have something good that comes out of it. Sometimes things that seem like setbacks can take our lives in a totally new direction that can change us in ways we don't expect, and they make us better and stronger. You guys have already proved that to everyone. You took something horrific, and instead of letting it stop you, you started a movement. Not just here in Florida, not just in America, but throughout the whole world. The whole world has heard your voice, and that was you making a choice. That was you choosing to take something awful and using it to create change. That was you choosing hope over fear. Another thing I want to say is keep making good choices. I'm not saying it because I think you need to learn it. I'm saying it because you already taught it to all of us. I can't promise you that life will be easy, but if you make good choices and keep moving forward, I can promise you that it will get better in ways that you haven't even thought of yet. That brings me to another thing I want to tell you guys, which is we have no idea what the future holds, and that's okay. Don't get too hung up on it. My advice to you is don't think about what you want to do. Think about why you want to do it, and the rest will figure itself out. I love what I do. I get to tell jokes and make people laugh, and it's awesome. People always ask me, what's the best part of your job? And I say, I get to make people happy. You know, it's great. I'll give you an example. About 6 or 7 months ago, I ran into this girl on the street, and she came up to me and she said, I just want to let you know that I was going through a tough time. I'm very depressed, and you got me through my depression. And I've watched all your clips on YouTube, and I just want to thank you so much for getting me through such a tough time. And then we talked for about 20 minutes, and then she goes, can I get a selfie? I go, yeah, of course. So we take a selfie, and then she goes, can we get one more for Snapchat? I go, yeah, of course. So we take another one, and then I say goodbye to her, and she's leaving. She said out loud, she goes, oh my God, I just met Jimmy Kimmel. My point is, I love my job, and I know I could make her laugh if she knew who I was. The question people ask me a lot is, what would you tell your younger self? And there's so many things I'd say, but the first would be, lay off the carbs. The second I would say is listen. Listen to everyone around you. Hear other voices. There are so many different voices in the world, and we're all different voices, different flavors, different colors, but we're all on the same rainbow. And we need red just as much as we need yellow and purple and orange and blue and green and burgundy. There's good in everyone, so find what's good in people. If we listen to each other, we can find it. Another thing I tell my younger self is work hard for everything. Put one foot in front of the other and keep going, day by day, moment by moment. You always have the chance to be building something, working on something, pushing something up the hill, practicing every day, rain or shine, in the mood or not. It's not easy, but you have to keep trying and keep failing and having goals and pushing them ahead every day. I'd also say, take good care of yourself. Check in with yourself every day. Put your phone down and be silent for a moment or two. And be kind and think ahead and have courage and try new things. Remember the past, but don't stay there. Honor your fellow humans. Keep laughing. Celebrate anything you can as often as you can because it's fun. Write letters and send them with a stamp in a mailbox. Oh, try that. Say hello to people. Smile more often. Be kind to people who wait on your table, bag your groceries, move your furniture. And when you dance, dance from the inside. If I could give you one last piece of advice, it would be this. Don't ever get off your parents' wireless plan. Ride that train as long as possible. You have no idea how expensive data is. On our show, we write out thank you notes every Friday. For the most part, they're funny, or at least they try to be. But today, I wanted to say a real thank you. I wanted to thank you guys personally for showing us what it looks like to have integrity and courage and bravery in the face of terrible tragedy. Thank you for showing me and the whole world that there is hope. Most commencement speakers, they'll get up here and they'll talk in the future tense. You will succeed. You will make us proud. You will change the world. Most commencement speakers, they say, you are the future. But I'm not going to say that because you're not the future. You're the present. Woo! You are the present. You are succeeding. You are making us proud. You are changing the world. So keep changing the world and keep making us proud. Thank you so much for having me. Congratulations to the Marjorie Stoneman Douglas class of 2018.
Sie kennen diese Bemerkung von CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestern bei der Vorstellung seines Masterplans Migration.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
Gestern dann die Meldung, dass einer der mit diesem Flug zurückgeführten Afghanen in einer Zwischenunterkunft in Kabul sich selbst getötet hat. Die Kritik an Seehofers Äußerung wurde lauter. Der Pressesprecher des Bundesinnenministeriums, Harald Naimann, erklärte gestern nochmal.
Er hat es in einem neutralen, zwei Sachverhalte, die keinerlei inhaltlichen und sachlichen Zusammenhang haben, in einen Satz gepackt.
Seehofer hat Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Er verstehe diese Forderung nicht.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Ist Horst Seehofer als Innenminister noch tragbar?
Ja, also ich persönlich trage ihn jetzt nicht, ne? Wobei ich sagen muss, dieser Selbstmord des gerade erst abgeschobenen Afghanen hat natürlich direkt nichts mit Horst Seehofers saupeinlichem Witzchen zu tun, wonach ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden seien. So viele wie nie zuvor auf einmal. Das war ja die Botschaft, die Seehofer senden wollte, weshalb er die Zahl 69 durchaus als eine Art Geburtstagsgeschenk verstanden hat. Und auch wenn der Selbstmord nichts damit zu tun hat, er verdeutlicht nur noch krasser, wie zynisch, deplatziert und unwürdig Horst Seehofer über Prozesse spricht, denen naturgemäß eine menschliche Tragik innewohnt, selbst wenn man Abschiebungen, insbesondere von Straftätern, für richtig hält. Die Würde des Menschen ist unantastbar, lautet gleich der erste Satz unseres Grundgesetzes. Das gilt auch für Menschen, die abgeschoben werden und auch, wenn es sich um Straftäter handelt. Dass das einigen AfD-Aktivisten zu hoch ist, daran hat man sich ja mittlerweile gewöhnt, leider. Dem Bundesinnenminister aber sollte es nicht zu hoch sein. Der aber hat sich in höchstem Maße unwürdig verhalten. Es wirkt auf mich, als habe Seehofer in letzter Zeit schlicht die Kontrolle über seine Worte, Gesten und ja auch Taten verloren. Er scheint nicht mehr zu wissen, was angemessen, was anständig ist oder besser, was sich gottverdammt nochmal gehört. Er scheint auch nicht mehr zu wissen, was wichtig und was unwichtig ist. Sonst hätte er nicht wegen einer Petitesse die Unionsgemeinschaft von CDU und CSU an den Rand des Bruchs und die Regierung an den Abgrund geführt. Sonst hätte er nicht erst einen Rücktritt angekündigt und ihn dann tags darauf wieder zurückgenommen. Und sonst hätte er Angela Merkel nicht öffentlich angebellt, wie es betrunkene Ehemänner vor dem Scheidungsrichter tun. Wer so oft daneben langt, in so kurzer Zeit, der muss einfach von der Rolle sein. Mir persönlich tut das fast leid. Ja, da ist mein Mitgefühl mit ihm weit höher als Seehofers Mitgefühl mit den Abgeschobenen. Der immer etwas zu selbstgerechte Twitter-Mob hat ihn nun zur ultimativen Witz- und Hassfigur erklärt. Aber so einfach ist es nicht. Dafür war Seehofer lange genug ein standhafter Sozialpolitiker mit einem tiefen Gerechtigkeitsempfinden. Dafür hat er auch Bayern als Ministerpräsident viel zu lange anständig regiert. Ich glaube, Seehofer ist schlicht überfordert mit seiner doppelten Aufgabe als Bundesinnenminister und Wahlkampfhelfer für seine Partei. Bei aller berechtigten Kritik liegt da für mich auch ein Schuss Tragik in diesem Ende seiner Karriere. Denn das ist sie am Ende. Egal, ob dieses Ende heute, übermorgen oder erst in ein, zwei Jahren vollzogen wird. Denn wenn er so weitermacht, tut er niemandem mehr einem Gefallen. Nicht dem Land, nicht seiner Partei und am wenigsten sich selbst.
Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
Sarah Huckabee Sanders, Queen of the Press Room and Mother of Lies. Ever since a Virginia chicken restaurant asked her to leave this weekend, the big debate in America has been, do government officials have the right to be left alone when they're off the clock? If Sarah Huckabee Sanders gets asked to leave a restaurant, or if Kirstjen Nielsen is heckled while she's eating Mexican food, if Stephen Miller is out on a date and somebody... I'm messing with you. That'll never happen. I mean, come on. No. For real, though. The question is it right for people to protest government officials if they see them in public? And if you listen to a lot of cable news pundits, they have the answer.
We need to stop all this and begin to behave in a civilized manner.
If we can't agree to disagree and let each other be, and neither side wants to do that, it becomes a problem.
There are certain lines, I think, that even in this breakdown of civility we've had in politics that people realize you shouldn't cross.
Are you allowed to just kick someone out because you don't agree with their policies or their beliefs? Whatever happened to tolerance?
Well, yes. Whatever happened to tolerance? Tolerance got grabbed by the pussy. Didn't you hear? You didn't hear? Yeah. That's what happened to tolerance. Trump called her an animal, locked her up, and threw her kids in a cage. That's what happened to tolerance. Like, these people have more amnesia than the characters in a Lifetime movie. What happened to tolerance? And, you know, we've also heard people say that it's fine to protest government officials as long as you do it during business hours.
Protesters target other prominent Trump officials and supporters during their personal time.
Sarah Huckabee Sanders is at a restaurant with her family, 7 people there. Are her kids watching this? Are her kids seeing her mom being harassed just because they don't agree with her political opinions?
It's funny how these people are saying administration officials shouldn't be protested during their off hours, as if the administration's policies only work from 9 to 5. Yeah? It's not like when the White House staff goes home every night, all of a sudden everyone in America is like, woohoo! I have health care back until 9 a.m. tomorrow! Yeah! I've only got health care for the evening. Does anyone know a good night dentist? Yeah? And by the way, night dentist is the job Stephen Miller looks like he should have. Just by the way. And also, let's not get it twisted. That restaurant owner didn't ask Sarah Huckabee Sanders to leave because of her opinions. Okay? She's a senior official of the Trump administration, not some rando with a blog. This person was protesting the government. Sarah Huckabee Sanders just happened to be a part of the government who showed up in her restaurant. Right? It's like if I had beef with the Teletubbies. It may have started with Lala, but if Tinky Winky shows up, some shit is going down. It's going down. Basically, people in power would like to be insulated from the effects of their actions. But if you're in a position where you can influence other people's lives, you shouldn't be shocked when you hear from the people whose lives you affect. Like, even athletes get booed by their fans when they're not doing a good job. And sports has no actual effect on people's lives. A missed shot has never shut down a community center, okay? Never happens. I mean, except for that one Shaq free throw that destroyed everything, but other than that. And the thing to notice here for me is, calls for civility. When people are like, you gotta be more civil. It always tends to come from people in a position of privilege, right? Which I understand, to be honest. You know, the person winning in Monopoly is never the person flipping the board. Yeah. If you own all the hotels, you'd be like, hey, let's not fight about whose turn it is. Let's just enjoy the game. Come on, guys. Whereas everyone else is like, I've been in jail for 7 hours. If this game goes any longer, I'll miss my appointment with my night dentist. Oh, by the way, Night Dentist is now a hit show on CBS. Night Dentist, when the sun goes down, the cavities come out. And you know what gets me? You know what really gets me? Is in this whole argument when people say, but Trevor, why can't we be polite? Why not fight hate with love, just like Gandhi and Nelson Mandela? Don't ever forget, in their time, people were not exactly happy with how they protested, right? The British called Gandhi an agitator. Governments around the world called Nelson Mandela a terrorist. And every day we see people on the news and social media saying, why can't these protesters be more like Martin Luther King? He was civil. That's why he named it the Civil Rights. But what you forget is back when Martin was marching, people were complaining about him the same way these people are complaining about protesters right now.
People in Georgia are sick and tired of Martin Luther King. Ever he's been, he's attempted to stir up strife and disorder and violence.
The best thing for King to do is to get out of Alabama as quickly as he can because he's a menace to the peace of this city.
Martin Luther King and his coterie of troublemakers who jump about the South like so many fleas on a hot griddle. and cause racial rashes where none have heretofore existed.
Wow, racists back then were so eloquent. A quarter air. And I like that he says Martin Luther King created racial tension where none existed. Like Dr. King went into the South and was like, y'all are black, what? I know that those leaders may have been racist, but even some people who said they agreed with what Dr. King stood for still didn't approve of how he did it. In fact, at one point, he had a 63% disapproval rating in the US. So look, all I'm saying is, what happened to Sarah Huckabee Sanders isn't nice, but as a government official, people protesting your policies is part of the job. And the good news is, Sarah, there's a ton of other chicken places you can go and eat. Yeah. And if you're struggling to find one, just ask your boss.